weil es von einigen unter ihnen schon mehrfach gewünscht wurde und weil es ein ganz, ganz zentrales Thema unseres Glaubenslebens ist, wollen wir uns heute Abend mit dem Thema Heilsgewissheit beschäftigen. Gibt es volle Gewissheit über unser persönliches Heil? Können wir als Christen bereits jetzt mit ganzer Sicherheit darüber Bescheid wissen, wo wir unsere Zukunft, wo wir unser ewiges Leben zubringen? Und kann darüber jeder Zweifel ausgeschlossen werden? Das sind Fragen, die ganz bestimmt schon die meisten von uns beschäftigt haben. Und von der Antwort auf diese Fragen hängt es ab, wie fest wir in unserem Glauben stehen. Wir können sehr, sehr viel wissen vom Glauben, wir können sehr vorwärts gekommen sein im Glauben. Wenn wir nicht wissen, dass das alles ganz gewiss und sicher ist, dann hat es nicht den Wert, als wenn wir wissen, dass es tatsächlich Heilsgewissheit gibt. Von dieser Frage, von dieser Antwort auf die Heilsgewissheit hängt es auch ab, ob unser Glaube für alle Zeit seinen Wert behält. Ob ich und ob wir uns unserer Rettung ganz gewiss sein können, das werden wir mit menschlichen Gedanken nicht entdecken können. Viele haben da schon herumgedacht und sie haben mit ihrem eigenen Verstand diese Frage nicht gelöst. Da stößt unser Verstand an ganz, ganz deutliche, unüberbrückbare Grenzen. Und immer wieder kann man deshalb von vielen Menschen hören, die die Ansicht vertreten, wenn jemand behauptet, Heilsgewissheit zu haben, das sei eine ganz besonders schlimme Anmaßung einiger ganz besonders Frommer. Darüber könnte doch kein Mensch Auskunft geben, ob man Heilsgewissheit hat oder nicht. Und diese Aussage stimmt, aber es gibt trotzdem Heilsgewissheit und zwar von Gott her, weil Gott es allein weiß. Und deshalb wollen wir ganz, ganz genau auf das hören, was Gott sagt, um dann selber Bescheid zu wissen über dieses Thema und um anderen dann auch klar Auskunft über dieses lebensnotwendige Thema geben zu können. Ich möchte verschiedene Stellen nennen und lesen. Die erste Stelle steht in Römer 5, die Verse 1, 2 und 5. Römer 5, 1, 2 und 5. Dort steht, nun sind wir gerecht geworden, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir auch den Zugang haben zu dieser Gnade, darin wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Das sind alles sehr, sehr gewisse und sichere Aussagen. Paulus ahnt nicht nur etwas, er mutmaßt nicht nur etwas, sondern er weiß es. Und er weiß es deshalb, weil Jesus es ihm mitgeteilt hat. Er weiß, und das sollten wir auch wir wissen, ich bin gerecht geworden durch den Glauben. Ich habe Frieden mit Gott. Nicht erst irgendwann, sondern jetzt, von dem Augenblick an, an dem ich Ja gesagt habe zu Jesus. Und ich habe nicht nur Frieden, sondern dieser Friede bleibt auch da. Ich habe bereits jetzt direkten Zugang zur Gnade und direkten Zugang zu dem, der diese Gnade ermöglicht, zu Gott selber. Die begründete Hoffnung, eine Hoffnung, die sich wirklich erfüllt, die unterstreicht Paulus noch einmal in Römer 8, Vers 1. Dort heißt es, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Jesus sind. Dieses Thema ist für uns, wenn wir glauben, abgehakt. Für jeden Menschen, der an Jesus glaubt, steht das endgültige Urteil im Gericht Gottes bereits jetzt fest. Es gibt dort Unheil und Heil, aber wer glaubt, der kann heute bereits wissen, dass er das Heil hat. Er hat Freispruch. Es gibt kein Schuldurteil mehr. Seit fast 2000 Jahren und bei manchen Texten im Alten Testament viel, viel länger, steht das so eindeutig und klar verständlich im Wort Gottes. Wir haben deshalb überhaupt keinen Grund, warum wir das nicht wortwörtlich und ohne jede Einschränkung so ernst nehmen sollten, wie es da steht. Paulus ermutigt uns auch im Blick auf unsere Heilsgewissheit damit, dass er uns Christen ganz, ganz großartige Namen gibt. Namen für uns Christen, die deutlich machen, was wir durch unseren Glauben als bleibend wertvolles Geschenk Gottes haben. Wir sind und wir bleiben, Römer 8, 16, Kinder Gottes. Ein Vers später, Römer 8, 17, wir sind und wir bleiben Erben Gottes und Miterben Jesu Christi. Römer 8, 29, also immer noch im gleichen Kapitel. Wir sind und wir bleiben die, die dem Ebenbild Jesu gleich sein sollen. Und zwar nicht nur bloß vorübergehend, sondern für immer. Und noch im gleichen Kapitel, Römer 8, 33, wir sind Auserwählte Gottes. Ich möchte Sie wirklich ermutigen, immer, wenn sich Ihnen diese Fragen stellen, dieses Kapitel einmal durchzulesen und dann wieder zu sehen, wo wir im Glauben dran sind, was uns zusteht durch den Glauben. Eine weitere Stelle, Kolosser 3, 12, wir sind Heilige und von Gott Geliebte. An dieser ganz, ganz besonderen Berufung wird niemals jemand wieder etwas ändern können. Und hier an all diesen Stellen wird ganz, ganz deutlich, wer die Festigkeit unseres Glaubensfundaments und wer die Heilsgewissheit garantiert. Überhaupt nicht wir selber, sondern Gott. Und deshalb ist Heilsgewissheit möglich, weil sie von Gott abhängig ist. Paulus sagt das in Philipper 3, Vers 12, sehr, sehr schön und deutlich. Nicht, dass ich's schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei, ich jage ihm aber nach, ob ich's wohl ergreifen könnte. Und jetzt die Begründung für die Heilsgewissheit, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Das ist das Fundament meines Glaubens. Wenn wir glauben, dann hat uns Jesus ergriffen. Jesus hat uns in seine Hand genommen und dann gilt hundertprozentig seine Zusage aus Johannes 10, 28. Niemand wird die meinen aus meiner Hand herausreißen. Weil Paulus dieser Zusage vertraut, deshalb kann er so deutlich, so gewiss und so gewissmachend reden. 2. Timotheus 1, 12b. Ich weiß, an wen ich glaube, und ich bin gewiss, er kann mir bewahren, was mir anvertraut ist, bis an jenen Tag. Das heißt, bis ans Ziel, bis ans Ende der Welt, bis zum Reich Gottes. Der Herr bringt mich ans Ziel. Jesus selber sorgt dafür, dass wir am großen Tag seiner Wiederkunft auf der richtigen Seite stehen und damit Teilhaber am ewigen Heil sind und es auch für alle Zeit bleiben. Was Paulus sagt, das sagt er in absoluter Übereinstimmung mit den anderen Schreibern der Bibel. Und zwar deshalb in so absoluter Übereinstimmung, weil sie alle, diese Schreiber, weil sie alle nichts anderes mitteilen können und nichts anderes mitteilen wollen als das, was sie von Gott her wissen. Und deshalb können sie auch mit so absoluter Gewissheit reden. Bei vielem, was wir Menschen reden, sind wir auf Vermutungen oder Hypothesen angewiesen. Und deshalb muss und wird immer eine gewisse Unsicherheit bleiben, ob sich das, was wir wissen und was wir sagen, nicht doch ganz anders verhält oder irgendwann als anders herausstellt. Bei dem, was wir hier im Wort Gottes in all diesen Versen erfahren, ist das ganz anders. Hier geht es um Fakten, um Tatsachen, für die Gott selber einsteht und die deshalb ihre Wahrheit nicht wieder verlieren. In 1. Petrus 1, Vers 3 bis 5 lesen wir, Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, immer diese präsentische Form, wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und jetzt kommt es ganz, ganz deutlich, dreimal unterstrichen, wiedergeboren zu einem unvergänglichen, und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Wir müssen uns nicht selber bewahren, wir werden bewahrt von Gott. Und Johannes, um einen weiteren Zeugen der Bibel zu nennen, schreibt kurz und treffend diesen bekannten Satz, 1. Johannes 5, Vers 12, wer Jesus hat, der hat das Leben. Solche Beispiele und Zeugnisse der Schreiber des Neuen Testaments lassen sich in ganz, ganz großer Zahl nennen. Überall die volle und klare Gewissheit, dass sie ein Eigentum Jesu sind, dass sie Frieden mit Gott haben und Erben des ewigen Lebens sind. Und bereits im Alten Testament ist immer wieder diese volle Gewissheit der Errettung zu hören. Denken wir etwa an Hiob, an diesen Mann, der so viel Schweres durchgemacht hat. In sein Leben und in all diese Not leuchtet das Licht des Evangeliums, so dass Hiob bekennen kann, Hiob 19, 25 bis 27, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er sich über dem Staub erheben. Und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch dahingeschwunden, so werde ich Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen. Meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Auch hier die ganze volle Gewissheit. Ich werde Gott begegnen nach meinem Tod und nach all diesem Schlimmen. Und auf diese Begegnung geht Hiob mit ganz großer Freude und sogar mit ganz tiefer Sehnsucht zu, weil er weiß, was auf ihn zukommt. Weil er weiß, dass das, was Gott geplant hat, sehr, sehr gut sein wird. Etwas, was unsicher, was ungewiss gewesen wäre, das hätte ihm in seiner schweren Lage nicht geholfen. Es hätte ihm keine Ermutigung und keine Gewissheit gegeben. Das ist das Ziel der biblischen Botschaft im Alten und im Neuen Testament, dass wir, jeder von uns, dass wir zu einer solch vollen Gewissheit über unser Heil kommen. Und deshalb zeigt uns auch die Bibel immer wieder Menschen, die zunächst Heilsgewissheit noch nicht kannten, die aber dann unter der Verkündigung des Evangeliums zum Glauben kamen und zur Gewissheit ihrer Errettung. Etwa der Kerkermeister von Philippi. Gott hat so deutlich zu diesem Mann geredet durch Paulus und Silas. Und dieser Mann wurde sich seiner Verlorenheit, seiner Heilsungewissheit ganz, ganz bewusst. Und er hat ihn gefragt, Apostelgeschichte 16, Vers 30, liebe Herren, was soll ich tun, dass ich gerettet werde? Könnt ihr auch sagen, was soll ich tun, dass ich meines Heils gewiss werde? Und Paulus und Silas haben ihn dann zum Glauben an Jesus eingeladen. Und dann heißt es von diesem Kerkermeister, in Apostelgeschichte 16, 34, er freute sich mit seinem ganzen Haus, dass er an Gott gläubig geworden war. Er wusste, ich bin jetzt gerettet und das ist der Grund für echte Freude. Er war seines Heils ganz, ganz gewiss. Die Botschaft von der Heilsgewissheit ist dann in den späteren Jahrhunderten nach dem biblischen Jahrhundert in der Christenheit immer wieder verdeckt und verdunkelt worden. Eigentlich erst in der Reformationszeit wurde diese herrliche und befreiende Botschaft wieder neu entdeckt. Ganz deutlich markiert durch die bekannte Frage von Martin Luther, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Diese Frage hat Martin Luther unwahrscheinlich umgetrieben. So lange, bis er in der Bibel die Botschaft vom Glauben und von der Gerechtigkeit gefunden hat, die vor Gott gilt. Und dann konnte Martin Luther, der vorher so unsicher war, sagen, nun ist sein trefflich großes Ding und ein Schatz über alles, was man wünschen oder denken mag, zu wissen, dass man gegen Gott recht stehe und lebe, also dass das Herz sich seiner Gnade gewisslich kann trösten und rühmen. Vorher war Luther ja Mönch gewesen und die Mönche hatten gelehrt, dass kein Mensch, überhaupt kein Mensch wissen kann, ob er in der Gnade sei oder außerhalb der Gnade. Diese ganze Gewissheit des Glaubens gab der Reformation ihre Durchschlagskraft. Da waren Menschen mit echter Glaubensgewissheit, Menschen, die wussten, was sie glaubten und die fest glaubten, was sie wussten. Und so kommt das dann auch immer wieder in den Bekenntnisschriften der Reformationszeit, die ja bis heute Grundlage auch unserer Kirche sind. Da kommt diese Heilsgewissheit ganz, ganz deutlich zum Ausdruck. Etwa im kleinen Katechismus, den sicher diese Stelle, die sicher manche von Ihnen auswendig können, da heißt es von Jesus, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat, erworben, gewonnen von allen Sünden, vom Tod und von der Gewalt des Teufels. Nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut und mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben. Auf dass ich sein Eigen sei und in seinem Reich lebe und ihm diene in ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit. Ganz deutlich die Aussage der Heilsgewissheit. Solche Katechismusstücke, oft in Frage- und Antwortform, waren und sind bis heute dazu da, um auswendig gelernt zu werden. Und sie sind so Zentralpunkte, sie ermöglichen uns so Zentralpunkte des christlichen Glaubens auf den Punkt zu bringen, so dass wir sie dann in einer Situation, wo wir sie brauchen, hervorholen können und dass sie uns dann zur Ermutigung und zum Trost dienen. Ein weiteres Zeugnis echter Heilsgewissheit aus dieser Zeit sehen wir in einem anderen Katechismus aus der reformierten Kirche, der sogenannte Heidelberger Katechismus. Dort heißt es, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und dann als Antwort, dass ich mit Leib und Seele beides im Leben und Sterben nicht mein, sondern meines getreuen Heilandes Jesus Christus eigen bin, der mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkömmlich bezahlt hat und mich aus aller Gewalt des Satans erlöst hat und also bewahrt, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann. Ja, auch mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens versichert. Ganz wichtig dieses Wort, versichert. Und ihm forthin zu leben von Herzen willig und bereit macht. Auch die Lieder aus den verschiedenen Jahrhunderten zeigen in sehr schöner Weise, wie sehr das Leben der Christen damals von der Heilsgewissheit geprägt war und wie viel Kraft und Orientierung ihnen gerade diese Botschaft von der Heilsgewissheit gegeben hat. Und ich möchte Sie sehr, sehr ermutigen, immer wieder solche Lieder auswendig zu lernen und dann von der Erfahrung dieser Liederdichter, dieser Christen vor uns zu profitieren. Martin Luther fasst die Heilszusage Jesu in die Worte. Er sprach zu mir, halt dich an mich, es soll dir jetzt gelingen. Ich gebe mich selber ganz für dich, da will ich für dich ringen, denn ich bin dein und du bist mein. Und wo ich bleib, da sollst du sein. Uns soll der Feind nicht scheiden. Ich denke, ein Vers, der ganz deutlich macht, Martin Luther hat da nicht seine eigene Meinung gedichtet, sondern das, was Paulus in Römer 8 schreibt. Ich bin gewiss, niemand wird uns von der Liebe Gottes jemals scheiden können. Paul Gerhardt dichtet 100 Jahre später, nun weiß und glaub ich's feste, ich rühm's auch ohne Scheu, dass Gott der Höchst und Beste mein Freund und Vater sei. Und das bleibt er für alle Zeit. Gottfried Woltersdorf, ein etwas unbekannterer Dichter aus dem 18. Jahrhundert, er war Pfarrer und Liederdichter. Er hat so viele Lieder gedichtet, dass man ihn den schlesischen Asaph genannt hat. Asaph war ja ein Dichter von einigen Psalmen im Alten Testament. Er schreibt und bekennt in einem seiner 218 Lieder, Gott, was brauche ich mehr zu wissen? Ja, was will ich mehr genießen? Wer kann nun mein Heil ermessen? Werde ich das nur nie vergessen, dass ich einen Heiland habe? Ich bin frei von Tod und Grabe. Wenn mich Sünd und Hölle schrecken, so wird mich mein Heiland decken. So wichtig und grundlegend die Botschaft von der Heilsgewissheit für die Christen war und ist, so sehr ist gerade diese Botschaft zu allen Zeiten auf ganz große Verständnislosigkeit, auf Spott und sogar auf Feindschaft gestoßen. Das musste bereits Jesus selber so erfahren. Als Jesus etwa dem Gichtbrüchigen in Matthäus 9, Vers 2 die Vergebung seiner Sünden zuspricht und damit die Gewissheit, dass er jetzt die Sündenvergebung hat, nicht erst irgendwann, da erntet er von den Schriftgelehrten Zorn und Hass und Verfolgung. Vergebung irgendwann, etwa im Endgericht Gottes, das hielten diese geistlichen Leiter damals durchaus für möglich. Aber Vergebung der Schuld und Gewissheit, wie ich Gott gegenüberstehe, bereits in diesem Leben, das war für sie ein großes Ärgernis. Das hielten sie für unmöglich. Und dass Jesus gerade diese Botschaft verkündigt hat und dass Jesus Menschen aus Angst und Verzweiflung herausgerufen hat, das führte letztlich zum Konflikt und zur Verurteilung Jesu. Und später war das nicht anders. Auch während der Reformation sind an der Frage nach der Heilsgewissheit die tiefsten Gegensätze aufgebrochen. Nirgends wurde der Protest der römisch-katholischen Kirche gegen die Reformation so laut wie hier. So hat etwa das Tridentiner Konzil, das war ein Gegenkonzil gegen die Reformation, das die katholische Lehre verbindlich festgelegt hat, dieses Konzil hat den wirklich furchtbaren Lehrsatz aufgestellt, verflucht. Verflucht ist der, der sagt, er sei seines Heils gewiss. Damit wird die biblische Botschaft ganz genau auf den Kopf gestellt. Nicht selig ist der, der das weiß, sondern verflucht ist der, der so etwas behauptet. Und es ist eine traurige Wirklichkeit, dass heute auch im evangelischen Lager in der Frage der Heilsgewissheit bei vielen überhaupt keine Klarheit herrscht. Die einen suchen einen Ersatz für Heilsgewissheit in der sogenannten Taufwiedergeburtslehre, so als könnte ein Mensch durch seine Taufe gewiss sein, dass er mit Gott versöhnt ist und dass er ewiges Heil hat. Und wieder andere suchen Ersatz in einer Lehre von einem sogenannten Heilsuniversalismus, als habe jeder Mensch ohne Unterschied sowieso schon das Heil sicher. Das heißt, dass ohne Unterschied jeder Mensch bereits von vornherein gerettet sei. Beides ist natürlich von der Bibel her gesehen total falsch. Durch solche Ersatzgewissheiten ist keine echte Heilsgewissheit zu finden. Heilsgewissheit gibt es einzig und allein in der persönlichen Erfahrung des Glaubens, in der persönlichen Erfahrung der Vergebung unserer Sünden. Und auf diesem Hintergrund ist es dann überhaupt keine Überhebung, wenn auch wir, jeder für sich ganz persönlich, von Heilsgewissheit redet. Wir rühmen uns dann nicht selber, sondern wir rühmen uns Gottes, wir rühmen uns Jesu Christi, der uns dieses große, wunderbare Geschenk gegeben hat. Und Gott selber bestätigt uns immer wieder darin, dass er uns reich beschenkt hat und dass wir deshalb gewiss sein können und gewiss sein sollen. Jesus tut das vor allem auch durch seinen Heiligen Geist, den jeder hat, der an Jesus glaubt. Heiliger Geist bedeutet ja nichts anderes, als dass Jesus bei uns jetzt gegenwärtig ist. Vom Heiligen Geist heißt es an der bereits erwähnten Stelle Römer 8, 16 und 17, derselbe Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Er gibt uns diese Bestätigung. Sind wir denn Kinder, so sind wir auch Erben und Miterben Christi. Der Heilige Geist, und das kann natürlich nur ein Mensch verstehen, der glaubt, andere werden das niemals verstehen. Der Heilige Geist garantiert in ganz besonders deutlicher Weise die Echtheit und die bleibende Gültigkeit unserer Heilsgewissheit. Er ist, wie das immer wieder heißt, das Siegel Gottes unter seine Zusagen für uns. Und wir wissen alle, was ein Siegel unter einem Schriftstück bedeutet. Das bestätigt noch einmal in ganz besonderer Weise die Wahrheit dessen, was in einem Schriftstück steht. Und so heißt es in Epheser 1, 13 über den Heiligen Geist, durch welchen ihr auch, da ihr gläubig wurdet, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Versiegelt, Epheser 1, 13. Und dann Epheser 4, 30, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid auf den Tag der Erlösung. Also nichts Vorübergehendes, sondern etwas für alle Zeit. Und dann 2. Korinther 1, Vers 21 und 22. Gott ist's aber, wieder diese Garantie unserer Heilsgewissheit, Gott ist's aber, der uns festmacht, samt euch in Christus, und uns gesalbt und versiegelt und in unsere Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat. Auf diesem Siegel Gottes steht Kind Gottes, Eigentum Gottes. Und diese Inschrift bedeutet nichts anderes als Heilsgewissheit. Wir haben gesehen in diesen Versen, und wie gesagt, man könnte noch viele andere nennen, dass Gott alle Voraussetzungen dafür geschaffen hat, dass echte und bleibende Heilsgewissheit möglich ist. Und wir haben gesehen, dass Gott uns das, was er ermöglicht hat, sehr deutlich in seinem Wort mitgeteilt hat. Und jetzt ist es entscheidend, dass diese mögliche Heilsgewissheit, die biblisch so klar belegt und von vielen Christen bereits erfahren wurde, zu unserer eigenen Heilsgewissheit wird. Und damit ist der Zusammenhang von Glaube und Heilsgewissheit angesprochen. Apostelgeschichte 16, 31. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet. Oder Johannes 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das Zeugnis der Bibel ist eindeutig. Gewissheit meiner Errettung bekomme ich allein im Glauben. Hier hat er oft gedankenlos dahingesagte Satz völlige Gültigkeit. Wer es glaubt, wird selig. Und der Glaube ist dabei überhaupt kein eigener Verdienst, mit dem ich mir die Heilsgewissheit verdienen könnte. Zu verdienen gibt es da gar nichts. Hier gibt es nur das große Geschenk der freien Gnade Gottes in Jesus. Der Glaube, unser Glaube, ist nichts anderes als die ausgestreckte Hand, mit der wir dieses großartige Geschenk in Anspruch nehmen. Dieser Zusammenhang von Glauben und Leben oder von Glauben und Bestand haben wird bereits im Alten Testament angekündigt. Jesaja warnt die, die nicht glauben, in Jesaja 7,9: Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Für unser Thema übersetzt heißt das, wer nicht glaubt, der kann keine Heilsgewissheit haben. Allerdings, nicht alles, was heute mit dem Wort Glaube bezeichnet wird, entspricht dem, was die Bibel unter Glauben versteht. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder einmal klar machen, was denn Glaube überhaupt heißt und ob unser Glaube mit dem übereinstimmt, was die Bibel unter Glauben versteht. Ich möchte Ihnen dazu eine weitere sehr hilfreiche Erklärung aus dem vorhin bereits erwähnten Heidelberger Katechismus vorlesen. Das ist dort die Frage 21. Da heißt es, was ist wahrer Glaube? Es ist nicht allein eine gewisse Erkenntnis, dadurch ich alles für wahr halte, was uns Gott in seinem Wort geoffenbart hat, sondern auch ein herzliches Vertrauen, welches der Heilige Geist durchs Evangelium in mir wirkt, das nicht allein anderen, sondern auch mir die Vergebung der Sünden, ewige Gerechtigkeit und Seligkeit von Gott geschenkt sei, aus lauter Gnade, allein um des Verdienstes Jesu Christi willen. Auf dieses herzliche Vertrauen, auf das dankbare Annehmen Jesu gegenüber, kommt es auch bei uns an. Das ernst zu nehmen, was Jesus uns anbietet und uns sagt. Wenn wir das tun, wenn wir zu Jesus kommen, dann gilt uns eine weitere Zusage Jesu, die uns Heilsgewissheit vermittelt. Johannes 6, 37. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Echte Heilsgewissheit wird dann auch ganz praktische Folgen haben. Das heißt, wenn wir das Vorrecht haben, über unser Heil bereits jetzt gewiss zu sein, dann haben wir die schöne Aufgabe, diesem Heil entsprechend auch zu leben. Wir sind Geheiligte und das muss sich an unserem Leben zeigen. Heiligung ist der Dank für das Geschenk der Heilsgewissheit. Paulus fordert uns dazu in Kolosser 1, Vers 9 und 10 auf. Er schreibt, wir lassen nicht ab, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, dass ihr des Herrn würdig lebt, ihm in allen Stücken gefällt und Frucht bringt in jedem guten Werk und wächst in der Erkenntnis Gottes. Wir kommen jetzt noch zu einem Bereich im Zusammenhang der Heilsgewissheit, der ebenso zu einem sachgemäßen, biblisch fundierten Bild der Heilsgewissheit gehört, wie alles andere, was wir bisher gehört und gelesen haben. Heilsgewissheit zu haben bedeutet nicht, dass jetzt alles nur noch positiv verläuft in unserem Leben und dass es überhaupt keine Schwierigkeiten mehr gibt. Ein Mensch, der Heilsgewissheit empfangen hat, ist noch nicht im Himmel. Solange wir hier auf dieser Erde leben, werden wir immer wieder auch Anfechtungen ausgesetzt sein. Immer wieder werden Jünger Jesu auch mit schwerem Leiden angefochten. Eines der deutlichsten Beispiele dafür ist wieder Hiob. Als sein wirklich vorbildlicher, nachahmenswerter Glaube auf die Probe gestellt wurde, als ihm plötzlich Hab und Gut und an einem Tag all seine 10 Kinder plötzlich genommen wurden, da bestand er zwar noch die Probe und konnte im Blick auf seinen Gott und Retter sagen, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Hiob 1,21. Ein gewaltiges Zeugnis der Geborgenheit in Gott, ein ganz, ganz großartiges Zeugnis für das Vertrauen zu Gott und für die Gewissheit, die Hiob im Blick auf sein Heil hatte. Als dann aber die Trübsal ganz, ganz lange anhielt und immer ernster und schwerer wurde, als sich alle von Hiob abwandten, seine eigene Frau und seine Freunde ihn immer wieder bestürmten, doch von Gott loszulassen und die Heilsgewissheit aufzugeben, da ist es ganz vorübergehend ganz, ganz dunkel geworden in seinem Leben. Und da zerbrach gelegentlich auch die Gewissheit seines Heils. Aber dann hat sich gerade an diesem Hiob Gott ganz wunderbar gezeigt und hat Hiob auch durch diese Zeit hindurchgeholfen. Es wurde wieder hell in seinem Leben und er konnte mitten heraus aus der tiefsten Tiefe dieses einzigartige Bekenntnis seines Heils ablegen, das ich vorher bereits gelesen habe. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Diese Zusage, dass gerade auch im Leid und in der Anfechtung unsere Heilsgewissheit durchhalten kann und durchhalten wird, diese Zusage gilt nicht nur dem Hiob, sondern uns allen. Gott sagt uns im Psalm 97, Vers 11, dem Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen und Freude den frommen Herzen. Nicht immer werden wir äußere Hilfe erleben, aber das Licht des Evangeliums wird immer wieder durchbrechen, wenn wir ungeteilt auf Jesus sehen und auf seine Gnade und auf sein Wort. Ich bin sehr, sehr froh, dass die Bibel so offen auch über diese schweren Zeiten unseres Lebens redet und uns zeigt, wie auch solche Zeiten einen Sinn haben und uns auf ein wunderbares Ziel vorbereiten. Wir lesen davon etwa in Jakobus 1, Vers 12. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche Gott verheißen hat denen, die ihn lieben. Hier, ganz besonders in der Anfechtung, in der Not, muss sich zeigen, wie tragfähig unsere Heilsgewissheit tatsächlich ist, dass sie durchzuhalten ist, auch in schweren Situationen. Und auch hier ist wieder ganz wichtig, unsere Heilsgewissheit hält nicht durch, weil wir selber durchhalten könnten, sondern deshalb, weil Jesus durchhält und weil er uns durchträgt. In einem Lied heißt es, als Bekenntnis des Dichters im Blick auf eine solche Lebenssituation, auf eine solche schwere Situation, wird es Nacht vor meinem Schritt, dass ich keinen Ausweg wüsste und mit ungewissem Tritt ohne Licht verzagen müsste. Christus ist mein Stab und Licht, das ist meine Zuversicht. Man kann immer wieder die Beobachtung machen, wenn von Heilsgewissheit gesprochen wird und ein persönliches Zeugnis dieser herrlichen Gewissheit unserer ewigen Erlösung abgelegt wird, dass dann gleich jemand die Bemerkung macht, gut, Heilsgewissheit vielleicht, aber bitteschön keine Heilssicherheit. Man könne sich doch nicht ständig seines Heils gewiss sein, sondern nur so ab und zu, je nach der Situation, wenn es Gott gefällt, Heilsgewissheit zu geben. Biblisch gesehen ist dieser Unterschied von Heilsgewissheit und Heilssicherheit nicht richtig. Wenn ich mir meines Heils in Jesus gewiss bin, dann bin ich mir auch meiner Errettung sicher. Ich habe überhaupt nirgends in der Bibel davon gelesen, dass es nur Heilsgewissheit zu 75% oder 90% gibt, sondern immer nur zu 100%. Und deshalb ist Heilsgewissheit Heilssicherheit. Die Bibel spricht in ganz gleicher Weise von diesen beiden Ausdrücken. Etwa Jesaja 32,17, der Gerechtigkeit Frucht wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit wird ewige Stille und Sicherheit sein. Oder Psalm 4, Vers 9, ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Auch in diesem Psalmvers wird wieder ganz schön deutlich, warum wir so eindeutig von Heilsgewissheit und Heilssicherheit reden können. Und warum das überhaupt keine Anmaßung ist. Weil nämlich Jesus selber diese Gewissheit, diese Sicherheit garantiert und er steht zu dem, was er sagt. Weil diese Gewissheit und diese Sicherheit so wichtig sind für unser Glaubensleben, noch drei weitere Stellen, in denen uns Gottes Wort diese Sicherheit zusagt. 2. Chronik 20, Vers 20. Glaubt an den Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher sein. Jesaja 12, Vers 2. Siehe, Gott ist mein Heil. Das ist natürlich immer die Voraussetzung. Gott ist mein Heil. Deshalb bin ich sicher und fürchte mich nicht. Und dann eine Stelle aus dem Neuen Testament, die ganz deutlich mit einem sehr schönen Bild die Heilsgewissheit ausdrückt. Hebräer 6, Vers 18 und 19. Wir haben unsere Zuflucht dazu genommen, festzuhalten an der angebotenen Hoffnung. Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker unserer Seele, der auch hineinreicht bis in das Innere hinter dem Vorhang. Das heißt, bis hinein in die Gegenwart Gottes, bis hinein ins ewige Leben. Eine Sicherheit, die unser Leben jetzt und sogar noch bis in unsere Zukunft nach diesem Leben umfasst. Im Heidelberger Katechismus heißt es gleich in der ersten Frage zur Heilsgewissheit, darum er mich auch durch den Heiligen Geist des Lebens versichert. Ich wünsche uns, dass es bei uns zu dieser für unseren Glauben so lebensnotwendigen Heilsgewissheit und Heilssicherheit kommt und dass es in jeder Situation dabei bleibt. Amen.